Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 10. Dezember auf Rabe. Heute beschäftigen uns diese Themen. Blut muss fließen, undercover, unter Nazis. Gespräch mit dem Filmemacher Peter Ohlendorf über den Film, der morgen im Kino in der Reitschule Schweizer Premiere feiert. Und Teil 2 unserer Religionsserie, wenn aus Kneipen Kirchen werden. Gespräch mit dem Rauchzeuger Michiel Eisbautz, Gründer der Kirche der Rauchenden Rokerskerk. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Heute ist der Internationale Tag der Menschenrechte und heute vor 30 Jahren verabschiedeten die Vereinten Nationen UNO die Anti-Folter-Konvention. Passend dazu hat der US-amerikanische Senat nun den Bericht zur Folter durch den Geheimdienst CIA veröffentlicht. Der Bericht zeigt laut verschiedenen Medien Haarsträubendes. 13 sogenannte erweiterte Verhörtechniken habe der Geheimdienst an verschiedenen Orten auf der Welt angewandt. Dazu gehören Waterboarding, Schläge, Schlafentzug und auch sexuelle Übergriffe. Laut dem Bericht habe die Folter meistens nichts gebracht. Im Gegenteil, Häftlinge machten Falschaussagen, um die Folter zu stoppen. Der amtierende US-Präsident Barack Obama verurteilt Folter und versprach, es soll keine solchen Methoden mehr geben. Die UNO und verschiedene Menschenrechtsorganisationen wollen Verantwortliche wie den ehemaligen Präsidenten George W. Bush vor Gericht bringen. Ehemalige CIA-Agenten behaupten dagegen, die Folter habe genützt. So hätten sie unter anderem das Versteck des Top-Terroristen Osama bin Laden dank Folter entdecken können. Von Tag zu Tag mehren sich die Details zu LuxLeaks. Das heißt, immer mehr dubiose Steuerdeals von Luxemburg werden öffentlich. Laut diversen Medien sollen sich zahlreiche Konzerne, unter anderem der Unterhaltungskonzern Disney, dank Finanztricks via Luxemburg vor Steuern gedrückt haben. Auch Schweizer Banken mischten dabei offenbar mit. Unbeeindruckt zeigt sich der höchste Europäer, der konservative EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, behauptet, er habe keine Fehler gemacht und werde sicher nicht zurücktreten, das, obwohl er in den Jahren, als die dubiosen Steuerdeals gemacht wurden, luxemburgischer Ministerpräsident war. Das Fußballstadion der Berner Young Boys soll wieder Wankdorf heißen. Das fordern nun nicht mehr nur die hartgesottenen IBE-Fans, sondern auch zahlreiche Prominente wie die grüne Nationalrätin Aline Trede, der Schriftsteller Pedro Lenz oder IBE-Legende Martin Weber. Sie rufen zum Unterzeichnen der Online-Petition «Zurück zum Glück» auf. Das Wankdorf-Stadion wurde nach dem Neubau vor 9 Jahren in Stade de Suisse umbenannt. Unklar ist, ob der Namenswechsel kam, weil Wankdorf, englisch ausgesprochen, onaniert bedeutet. Klar ist, die meisten Fans weigerten sich, den Namen Stade de Suisse zu benutzen und sagten weiterhin Wankdorf. Der inoffizielle Name soll nächste Saison wieder offiziell werden. Die Petition kann auf www.stadionwankdorf.ch unterzeichnet werden. Über 20.000 Menschen haben eine ganz andere Petition unterzeichnet. Die Umweltschutzorganisation WWF reichte heute auf dem Berner Bundesplatz die Petition «Nein zur Lebensmittelverschwendung» ein. Die Petition fordert Politiker und Politikerinnen auf, Maßnahmen zu ergreifen, welche sogenannten Food Waste minimieren sollen. 50% weniger Lebensmittel sollen in 10 Jahren weggeworfen werden. Noch immer wird vieles von der Industrie oder von Konsumierenden weggeworfen, das eigentlich noch gegessen werden könnte. Noch zum Wetter. Morgen Donnerstag wird es wechselhaft. Vereinzelt ist mit Regen zu rechnen. Zuweilen kann sich auch die Sonne zwischen den Wolken zeigen. Der Schnee lässt weiter auf sich warten, denn es wird wieder wärmer. Die Höchsttemperaturen betragen 7 Grad. Übermorgen Freitag zeigt sich vermehrt die Sonne, trotz wechselnder Bewölkung. Es wird bis zu 8 Grad warm. Am Wochenende ist dann wieder mit Regen zu rechnen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Mit der Knopflochkamera unterwegs an Rechtsrock-Konzerten, das wagte der Undercover-Journalist Thomas Kuban. 8 Jahre lang bewegte sich Kuban in der rechtsextremen Szene in verschiedensten europäischen Ländern. Er erlebte dabei grausige Szenen, Glatzköpfe, die lautstark verbotene antisemitische Lieder grölen, teilweise im Wissen der lokalen Polizei und des deutschen Verfassungsschutzes. Was er unter dem Pseudonym Thomas Kuban arbeitende Journalist erlebte, zeigt der Dokumentarfilm Blut muss fließen, Undercover unter Nazis von Peter Ohlendorf. Nach einer langen Filmtour durch Deutschland feiert der Film morgen Donnerstagabend Schweizer Premiere im Kino in der Reitschule. Wilmar All hat mit Peter Ohlendorf gesprochen.
Schwarz ist die Nacht, in der wir euch kriegen. Weiß sind die Männer, die für Deutschland siegen. Rot ist das Blut auf dem Asphalt. Hässliche Lieder, hässliche Ideologien an Rechtsrockkonzerten in Deutschland. Peter Ohlendorf, was spielt denn die Musik, was spielen die Konzerte für eine Rolle in der rechtsextremen Szene?
Die Konzerte sind ein Anlaufpunkt, nennen wir es mal so, wo Nazis sich nicht nur treffen können, um mal wieder zusammen zu sein und dieses Gemeinschaftsgefühl ausleben zu können. Besser gesagt eigentlich sogar dieses Gefühl, wir sind die Elite des deutschen Landes. Das wird in diesen Festen abgefeiert und dass sie das dann auch in die Tat umsetzen, das hat der nationalsozialistische Untergrund bewiesen, der in dieser Konzertszene groß geworden ist und diese Lieder nicht nur mitgesungen hat, sondern als Auftrag verstanden hat und eben dann auch wirklich auf grausame Art und Weise in die Tat umsetzen konnte.
Der deutsche Verfassungsschutz weiß ja von diesen illegalen Konzerten. Laut dem deutschen Verfassungsschutz gibt es rund 130 pro Jahr. Man kann davon ausgehen, dass es weit mehr sind. Was macht denn die Polizei, was macht denn der Verfassungsschutz dagegen?
Der Verfassungsschutz ist ja das eine Organ, das einen klaren Blick in die Nazi-Szene haben sollte. Das würde man sich auch sehr wünschen, dass dieser Blick so klar ist wie der von Thomas Kuban. Da habe ich immer wieder meine Zweifel dran. Da gibt es einen großen Nachholbedarf. Was wir jetzt merken auf dieser Tour, die jetzt schon 2,5 Jahre durch Deutschland geht, ist, dass es durchaus Änderungen gibt in manchen Regionen Deutschlands. Ich war gerade jetzt in Trier. Dort habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein Konzert der Nazi-Band Kategorie C verboten worden ist. Da merke ich, es tut sich schon was. Nach NSU hat man gemerkt, welche unglaubliche Wirkung diese Konzerte haben. Leider Gottes, das muss man auch sagen, ist der Druck flächendeckend auf die Konzertszene in Deutschland immer noch nicht groß genug, sodass immer noch Konzerte stattfinden können.
Nein, es geht nicht um Einzelfälle, es ist flächendeckend. Sie werden kein konspirativ organisiertes Neonazi-Konzert finden, bei dem Sie keine Straftaten haben. Und auch in Bayern sind da Dinge gelaufen. Wie wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig? Lasst die Messer flutschen in den Judenleib. Und da ist natürlich schon die Frage, warum macht da die Polizei nicht? Sie sprechen auch an diese Privatveranstaltungen.
Die Frage, was Sie als Straftat ansehen und was die Staatsanwaltschaft zur Anklage bringt, ist möglicherweise unterschiedlich.
Das sind definitiv verbotene Texte.
Sie zeigen das ja auch im Film in einem Interview oder einer zur Redestellung vom damaligen bayerischen Innenminister Günther Beckstein. Verbotene Lieder würden im Wissen der Polizei gesungen. Auch in Österreich hat sie offenbar im Vorfeld kontrolliert. Das Konzert hat dann aber trotzdem stattgefunden. Wie ist denn die Situation in der Schweiz?
Also die Schweiz ist insofern ganz spannend, weil sie natürlich da auch eine Bewegung haben, die in das Blood and Honor Umfeld dort auch sich verortet. Da gehört die Band Amok als allererste dazu. Blood and Honor, dem Netzwerk von Neonazis oder Nazis. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle auch bei der Organisation von Konzerten. Und da merkt man auch, wie länderübergreifend durchaus zusammengearbeitet wird. Und wenn man Probleme kriegt in einem Land, dann hüpft man einfach ins nächste rüber. Da ist so ein Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich natürlich fast schon ideal für Nazis.
Thomas Thomas Kuban hat ja in den verschiedensten europäischen Ländern gefilmt, jahrelang auf eigene Kappe. Er musste dann seine Arbeit offenbar auch aus finanziellen Gründen einstellen. Erst durch Ihren Dokumentarfilm Peter Ohndorf wurden ja seine Filmaufnahmen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Wie haben Sie denn Ihre Arbeit finanziert?
Thomas und ich, wir haben es beide auf dieselbe Art und Weise probiert, nämlich Partner zu finden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem. Da bin ich ja sowieso als Filmer zu Hause, aber ich sollte mich trefflich täuschen, genauso wie Thomas sich getäuscht hat. Viel Material ist da liegen geblieben und deswegen sind wir auch sehr froh, dass dieses ganz kleine Team des Filmfaktum trotz immenser Schwierigkeiten über fast 5 Jahre hinweg keine Sekunde lang zögerte zu sagen, wir werden das durchstehen, auch wenn die Schulden immer mehr werden. Am Ende hatten wir fast 200.000 Euro Schulden auf unserem Film. Aber keiner hat gesagt, wir hören da auf, weil einfach der Respekt vor der Arbeit von Thomas auch so groß war. Wenn jemand so viel riskiert hat, dann wollten wir das Mögliche tun, dass diese Bilder auch wirklich zu den Menschen kommen können und dass sie vielleicht ein wenig das bewirken können, was Thomas sich vorstellte.
Wer immer Exponenten der rechtsextremen Szene an den Pranger stellen will, öffentlich machen will, der geht große Risiken ein. Das hat ja auch dazu geführt, dass im Doc-Film Blut muss fließen ein total maskierter Thomas Kuban zu sehen ist. Wie ist das jetzt mit Ihnen, Peter Ohndorf? Haben Sie keine Bedenken?
Also wir sind mit dem Film auf eine Art und Weise unterwegs, die wirklich sehr schön und entspannt ist. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, na gut, Kleinigkeiten kann man vielleicht das nicht gerade nennen, wenn uns in Essen bei dem Fußballverein Rot-Weiß Essen 20 Hooligans im Prinzip die Veranstaltung sprengen mit dem Ansatz, wir sprechen hier für alle Fans von Rot-Weiß Essen und das Fanprojekt sich leider nicht dazu entschließen kann, als Hausherr die Polizei zu holen. Ansonsten, wir sind aus dem dunklen Tunnel raus, wir werden wahrgenommen. Und damit werden wir natürlich auch von einem ganz anderen Publikum begleitet, von einer ganz anderen Menge von Publikum. Und das, glaube ich, gilt grundsätzlich, wenn wir uns gegen Nazis engagieren. Nämlich nicht alleine, da ist man exponiert und wird sofort zur Zielscheibe von Nazis, sondern wir müssen es in großer Menge tun. Und dann, glaube ich, wird es für uns überhaupt nicht mehr gefährlich, weil Nazis einfach dann merken, wir sind so viel weniger, wir haben hier schlichtweg keine Chance.
Das ist auch das Ziel Ihrer Filmtour durch Deutschland und eben nun auch durch die Schweiz. Was ist damit verbunden? Was für eine zentrale Forderung?
Die zentrale Forderung wird eigentlich jeden Tag drängender, wenn ich die Süddeutsche Zeitung aufschlage und lesen muss, dass die CSU auf ihrem nächsten Landesparteitag einen Antrag behandeln will, dass jeder Mensch, der hier dauerhaft leben will, gefordert werden soll, dass er auch zu Hause, und das sei mal bitte hier unterstrichen, zu Hause Deutsch zu sprechen habe, dann erschreckt mich das in vielfacher Form. Wohin versteigen wir uns? Das ist ja schon wieder eine Art und Weise, ein Deutschtum zu installieren und zu fordern, wo es mich wirklich ganz arg friert. Und damit, glaube ich, sehen wir, wie nah wir noch an Themen sind, die mit dem Nationalsozialismus zu tun haben und wie wenig so aufgearbeitet ist, dass wir in Deutschland sagen können, nein, diese Zeit haben wir hinter uns gelassen, wir sind eine offene Gesellschaft geworden. Das, glaube ich, ist doch eine Vision, die wir haben sollten und diese Vision begleitet uns auch auf dieser Filmtour.
Sagt Peter Ohlendorf, Autor des Dokumentarfilms Blut muss fließen, Undercover unter Nazis. Morgen Donnerstagabend feiert der Film Schweizer Premiere um 21 Uhr im Kino in der Reitschule in Anwesenheit von Peter Ohlendorf. Weitere Infos gibt's im Netz unter kino.reitschule.ch.
Rabe Info.
Heute beleuchten wir in unserer Serie zu den Religionen eine Glaubensrichtung, die nicht zu den großen Weltreligionen gehört. Und da heute Internationaler Tag der Menschenrechte ist, nehmen wir eine Kirche unter die Lupe, die das Menschenrecht auf Glaubensfreiheit sehr ernst nimmt. Die Rokerskerk, die Kirche der Rauchenden in den Niederlanden, kämpft seit 10 Jahren mehr oder weniger erfolgreich gegen Rauchverbote im Gastgewerbe. Weil in den Niederlanden ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen gilt, müssen Kneipen ihre Kundschaft zum Rauchen nach draußen an die bittere Kälte schicken. Dieses Märtyrium kann nur mit Hilfe von Religion verhindert werden. 2001, schon 3 Jahre vor der Einführung des Rauchverbots in den Niederlanden, gründete der Schriftsteller, Fernsehmacher und Tausendsassa Michiel Eisbautz die Rokerskerk. Ich habe ihn in einer Rauchpause erreicht für ein Interview. Da nächsten Sonntag in Bern das Haus der Religionen eröffnet wird, wollte ich vom Raucherkirchenvater wissen, wäre das auch ein Ort für die Kirche der Rauchenden?
Wir würden gerne in das Haus der Religionen aufgenommen werden, natürlich. Aber da muss er wel gerookt mogen worden. Ja, und eigentlich.
Wir würden gerne ins Haus der Religionen aufgenommen werden. Vorausgesetzt natürlich, dass wir dort rauchen dürfen. Überall, wo wir präsent sind, wird geraucht. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, möchte ich mich gerne für einen Platz im Haus der Religionen bewerben.
Das sind die Worte von Rogue Staker, zu Deutsch Rauchzeuger, Michiel Eisbautz, Gründer der einzigen und universellen Kirche der rauchenden Gottes, Rokerskerk. Der niederländische Schriftsteller, Fernsehprogrammentwickler und Hans Dampf in allen Gassen und Kneipen von Amsterdam ist kein Kiffer. Viel lieber trinkt er Bier oder Martini und raucht dazu eine herrliche holländische Zigarre. Als der niederländische Staat vor gut 10 Jahren ankündigte, er werde das Rauchverbot in öffentlichen Räumen auf die Gastronomie ausdehnen, begann Eisbautz im Amsterdammer Vondelpark zu predigen.
Nu willen wir uns selbst die letzte Zuflucht noch umnehmen. Die Plek, waar wij noch nur in Gemeinschaft ons Goddank grondwettelijk garandeerde Geloof kunnen beleiden, de sogenannte Horeca.
Jetzt wollen sie uns unseren letzten Zufluchtsort wegnehmen. Den letzten Ort, wo wir gemeinsam unser gottgegebenes Grundrecht ausüben dürfen. Das sogenannte Gastgewerbe.
Doch der Gott der Rauchenden schien kein Gehör zu haben und die niederländische Regierung führte vor 10 Jahren ein rigoroses Rauchverbot ein. Das war aber nicht etwa das Ende der Rokerskerk, sondern erst so richtig der Anfang. Michiel Eisbautz begann Kneipen, eine Mitgliedschaft bei der Kirche der Rauchenden anzudrehen, machten sie mit, erhielten sie ein offizielles Zertifikat und waren fortan Kirchen statt Kneipen. Einige Kneipeninhaber gingen so weit, das Recht auf Religionsfreiheit über das profane Rauchverbot zu stellen. Die Behörden fanden das gar nicht lustig und begannen, die Kneipen zu büßen. Allerdings war das Bußenverteilen sehr umständlich und es folgten Jahre der Toleranz durch die Behörden.
Es mocht die afgelopen Jahre weer, es wird nicht kontrolliert und es werden keine Boetes ausgedeelt. Und nun ist es so, dass es wieder echt verboten ist.
Rauchen wurde in den letzten Jahren wieder toleriert. Es wurden keine Bußen mehr verteilt. Jetzt wurde es von der Gesundheitsministerin wieder völlig verboten. Wir wissen, dass die Raucherkirche immer floriert, wenn sie bedroht ist. Eine Religionsgemeinschaft wächst und profitiert davon, wenn sie verfolgt wird. Und da wir jetzt wieder in die Enge getrieben werden, gehe ich davon aus, dass unsere Kirche wieder populärer wird.
Die Popularität von der Raucherkirche wird zunehmen.
Gut möglich, dass es dann endlich zum großen Showdown im Gerichtssaal kommt. In den Niederlanden gibt es keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Das heißt, es gibt kein Gericht, das bestätigt, dass die Glaubensfreiheit über dem Gesundheitsgesetz und somit dem Rauchverbot steht, sondern es müsste ein ganz normaler Prozess angesponnen werden, bei dem dann die Verfassung beigezogen werden könnte. Eine Chance, meint der Gründer der Kirche der Rauchenden, Michiel Eisbautz.
Wir haben das wel gedaan. Wir berufen uns inderdaad auf die Grundwet und auf die Freiheit von Religie, Artikel 19 in unserer Grundwet. Maar ja, we zijn nooit echt voor een. We zijn als Rokerskerk nooit echt voor een rechter gekomen. Dus we hebben nooit.
Wir berufen uns zwar auf das Grundrecht der Religionsfreiheit in unserer Verfassung, aber wir wurden als Raucherkirche nie vor einen Richter geladen. Gerne hätte ich dort unseren Standpunkt verteidigt. Als religiöser Führer bin ich natürlich davon überzeugt, dass wir im Recht sind. In Belgien gab es mal einen Prozess gegen einen Kneipenbesitzer, dessen Kneipe sich der Raucherkirche angeschlossen hatte. Ich hörte aber erst davon, als der Prozess schon vorbei war. Das war wie Senf nach dem Essen oder wie die Zigarette nach dem Sex. Leider konnte ich selber nie unsere Unschuld beweisen.
Na, der Sex. Ja, ich habe es nicht können beweisen, helaas.
Falls das Recht auf die freie Ausübung des Glaubens an die heilige Dreifaltigkeit von Asche, Rauch und Feuer nicht bestätigt würde, könnte Michiel Eisbautz den Prozess an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg weiterziehen.
Und das würden wir gerne tun, weil wir würden gerne natürlich ein Reise nach Straßburg machen.
Wir würden sehr gerne nach Straßburg gehen. Nicht nur wegen dem Prozess, sondern auch einfach, um mal eine Reise nach Straßburg zu machen. Aber das kommt vielleicht noch. Ich freue mich.
Und ich würde es wirklich gerne wollen.
Jetzt kommt wieder eine schwierige Zeit auf die Gläubigen der Kirche der Rauchenden zu. In den Niederlanden sind die Nächte lang und kalt. Viele Rauchende müssen dann wieder draußen vor den Kneipen stehen und das Martyrium des Rauchens fröstelnd in Kauf nehmen. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür und auch die wird von den meisten Rauchgläubigen gefeiert, obschon sie nicht der wichtigste Feiertag der Rokerskerk ist.
12 Oktober ist unser Wereldrokersdag. Das ist der Tag, dat Columbus vor het eerst Amerika zag en daarmee het begin van het roken in de westerse wereld.
Der 12. Oktober ist unser Weltrauchertag. Das ist der Tag, an dem Columbus zum ersten Mal Amerika sah. Und das war somit der Beginn des Tabakkonsums in der westlichen Welt. Wir feiern den 12. Oktober. An Weihnachten tun wir das, was wir immer tun. Nämlich rauchen. Meistens im Familienkreis oder dann mit anderen Freunden, die gerne rauchen. Wir feiern Weihnachten, nehmen es aber nicht so ernst. Wir genießen es einfach.
Aber wir tun es nicht allzu seriös an. Wir tun es vor allem für uns Pleasure.
Soweit Michiel Eisbautz, Kirchenvater der Rokerskerk. Mehr Infos zur einzigen universellen Kirche der rauchenden Gottes gibt es auf www.rokerskerk.nl. Auch morgen nimmt das Rabe-Info eine alternative Religionsgemeinschaft unter die Lupe. Dann besuchen wir die Iglesia Maradoniana La Mano de Dios, zu Deutsch die Maradona-Kirche, die Hand Gottes.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 10. Dezember auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.